Ich habe euch ja schon begrüßt. Darum kann ich jetzt direkt reinstarten mit der Predigt. Und ich will kurz sagen, warum ich diese Predigt halte. Und da will ich ganz offen und transparent mit euch sein. Wir haben herausfordernde Monate als Gemeinde hinter uns. Es gab viel Streit. Es gab Entzweiung, es gab einfach viele Herausforderungen, wo verschiedenste Seiten betroffen sind. Und uns ist eine Tendenz aufgefallen, dass Wahrheit gegen Liebe ausgespielt wird. Dass Wahrheit wichtiger ist als Liebe und eine Tendenz, die Jesus nie so gelebt hat, sondern Jesus sagt von sich selbst, dass er Weg, Wahrheit, Leben ist. Und in 1. Korinther 13 wird Gott und Jesus ist Gott als die Liebe bezeichnet und auch beschrieben. Und darum glauben wir, dass es da keinen Widerspruch gibt zwischen Liebe und Wahrheit. Und wenn wir davon sprechen, dass Wahrheit wichtig ist und dass es wichtig ist, Dinge richtig zu machen, dann ist das Thema, womit wir uns auseinandersetzen, die Gerechtigkeit Gottes. Was ist in den Augen Gottes gerecht? Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und der Text, von dem wir da ausgehen, steht in Matthäus 6, 33. Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch Matthäus 6 und die Verse vorher steht, das lese ich euch mal vor, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ich habe schon einige Predigten über diese Verse gehört und da liegt immer der Fokus darauf, dass Gott uns versorgt. Und das stimmt. Und Jesus bringt hier dieses Beispiel von dem Vogel, der sich keine Sorgen ums Essen macht und der Vater versorgt ihn doch. Der Vater im Himmel. Und die Lilie auf dem Feld, die sieht wunderschön aus, obwohl sie keine Kleidung selbst herstellt. Irgendwie so. Aber Gott sagt nicht zu uns, dass wir uns um nichts kümmern sollen. Er sagt uns nicht, dass wir sein sollen wie die Vögel. Sondern er sagt, die Vögel werden versorgt. Darum macht euch keine Sorgen, beziehungsweise doch, macht euch Sorgen um eine Sache, um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Das heißt, es gibt eine Bedingung dafür, dass wir versorgt werden von Gott. Und das ist, dass wir uns sorgen um Gottes Reich, wo wir heute nicht näher drauf eingehen werden, wobei das natürlich alles damit reinspielt, und Gottes Gerechtigkeit. dann wird uns das alles dazugegeben. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir versorgt sind mit allem, was wir brauchen, dann sollten wir einen Fokus auf das legen, was Gott wichtig ist. Und das ist sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und wir wollen uns heute anschauen, was seine Gerechtigkeit ist. Ich denke, dass die Predigt zu lang wird. Deswegen habe ich es in zwei Teile geteilt. Falls wir wahnsinnig schnell durchkommen, dann mache ich auch noch den zweiten Teil, aber ich will hier nicht übertreiben mit dem Sprechen. Als mein Vater angefangen hat in der Landeskirche in seiner letzten Gemeinde, da hat man zu ihm gesagt, Herr Kammer, also mein Vater ist Pfarrer, vielleicht noch Kontext, Herr Kammer, Sie können über alles predigen, was Sie wollen, nur nicht über eine Viertelstunde. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger predigen als eine Viertelstunde, aber ich will es auch nicht übertreiben. In Matthäus 5 sagt Jesus, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von den Pharisäern habt, aber Paulus schreibt im Philipperbrief, dass er im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer war. Also Paulus war ein Pharisäer. Und er sagt, dass er im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen ist. Paulus hat das gesamte mosaische Gesetz, 613 Gebote, gehalten. Und Jesus sagt, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt, ich muss 613 Gebote halten und dann noch mal mehr, sonst komme ich nicht ins Himmelreich. Das ist zumindest das, was Jesus hier sagt. Er sagt, es ist nicht genug. Er sagt nicht, die Pharisäer, die machen alles falsch, sondern er sagt, das, was die Pharisäer machen, ist nicht genug. Sie halten diese 613 Gebote, aber es ist nicht genug. In Matthäus 23 spricht Jesus nochmal mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das war das, was ich in der Anfangsmoderation gesagt hatte. Also zu den Sündern ist Jesus denen gegenüber so liebevoll. Er lädt sich bei ihnen zum Essen ein, er verbringt Zeit mit ihnen. Aber gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten, und liebe Leute, das sind wir. Wir sind die Schriftgelehrten. Jeder von uns hat eine Bibel. Wahrscheinlich, wenn du hier in die Gemeinde gehst, liest du wahrscheinlich fast zumindest täglich in der Bibel. Das heißt, wir sind die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das heißt, wenn Jesus so hart redet, dann redet er das nicht zu den Sündern, die da draußen, zu denen, die Jesus nicht kennen, sondern zu uns. Und er sagt zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Ich will das Augenmerk darauf legen, dass Jesus hier spricht von den viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes. Also was damit impliziert wird, ist, es gibt Wichtigeres und weniger Wichtigeres im Gesetz Gottes. In der Bibel gibt es Wichtigeres und weniger Wichtiges. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir das hier festhalten, weil wir erleben tatsächlich mit einigen Personen, erleben wir hier Spaltung aufgrund von in unseren Augen Nebensächlichkeiten. Und was Jesus hier sagt, ist, es gibt wichtigere Forderungen des Gesetzes und weniger wichtige Forderungen des Gesetzes. Weil wenn es was Wichtigeres gibt, dann gibt es auch was weniger Wichtiges. Und was ist denn das Wichtigste? Wir haben es alle schon gehört. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das Problem von den Pharisäern und den Schriftgelehrten und auch unser Problem ist nicht, dass wir die Dinge nicht machen, die in der Bibel stehen. Das Problem ist, dass sie nicht, dass unsere Handlungen nicht mit Liebe gefüllt sind. Wir tun das Gesetz um des Gesetzes willen, wobei es immer um die Liebe geht. Jedes Gesetz jedes Gebot in der Bibel hat den Zweck, Liebe weiterzugeben. Jedes einzelne Gebot. Ihr könnt euch jedes einzelne Gebot anschauen. Wenn es heißt, du sollst nicht töten, dann bedeutet es, ich soll meinen Nächsten lieben. Darum soll ich ihn nicht töten. Wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann heißt es, ich soll meinen Nächsten lieben, meine Nächste in dem Fall für mich, und nicht Ehe brechen. Und wenn es heißt, du sollst den Sabbat halten, dann soll ich mich selbst lieben, weil ich brauche das einen Tag in der Woche, an dem ich nicht arbeite. So, du kannst die ganzen Gebote Gottes halten und nicht ins Himmelreich kommen, weil du nicht verstanden hast, worum es geht. Die Gerechtigkeit Gottes fragt nicht so sehr danach, was du tust, sondern die Gerechtigkeit Gottes fragt mehr danach, wem du tust. Gottes Gerechtigkeit, ihr könnt euch gern, falls es euch interessiert, mal ein paar Lexikonartikel dazu anschauen. Gottes Gerechtigkeit ist immer in Relation zu seinem Volk, in Relation zu Israel. Gott erweist sich dadurch als gerecht, dass er Mensch wird, am Kreuz stirbt für unsere Schuld. Ich glaube, wir haben oft einen falschen Gerechtigkeitsbegriff, der aus der Justiz kommt, der einfach nicht mit dem übereinstimmt, den wir in der Bibel vorfinden. Unser Gerechtigkeitssinn ist, jeder kriegt gleich viel. Ne? Wie gerecht ist es bitte, dass der Gott, der alles erschaffen hat, der uns so sehr liebt, dass der für uns am Kreuz stirbt. Und trotzdem wird das bezeichnet als die Gerechtigkeit Gottes. Es war eine gerechte Handlung von Gott, Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben. Das war gerecht. In Gottes Augen ist das Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist immer da, wo Beziehung wiederhergestellt wird, wo Menschen aufgebaut werden, statt kaputt gemacht zu werden. Gerechtigkeit ist nicht fair, weil es war nicht fair, dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist. Und das heißt auch, dass du nicht für dich selbst gerecht sein kannst. Ich habe eine Arbeit im Studium geschrieben darüber, wo Bonhoeffer darüber nachdenkt, ob er sich an einem Attentat auf Hitler beteiligen kann. Und ich will da jetzt nicht tiefer reingehen, aber ich fand seine Überlegung wahnsinnig spannend, weil er gesagt hat, ich kann nicht eine weiße Weste bewahren, während 6 Millionen Juden hier umgebracht werden. Ich kann nicht sagen, um meiner Gerechtigkeit willen, beteilige ich mich nicht an dem Attentat. Damit will ich nicht sagen, dass es richtig ist, als Christ sich an einem Attentat zu beteiligen. Aber diese Überlegung von ihm, die trifft voll die Gerechtigkeit Gottes. Weil die Gerechtigkeit Gottes sagt, ich kann nicht für mich selbst gerecht sein. Wenn du ein isoliertes Leben lebst, kannst du nicht gerecht sein, sondern Gerechtigkeit erweist sich immer in der Liebe am Nächsten, in der Liebe an mir selbst und an der Liebe zu Gott. Das ist Gerechtigkeit. In diesem Kontext ist auch erst zu verstehen, warum Jesus so krass drauf ist, in der Bergpredigt zum Thema Mord, Ehebruch und auch Feindesliebe. Ich lese kurz vor. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. sagt Jesus. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Für Jesus ist Gerechtigkeit so viel mehr als Fairness. Für Jesus fängt Mord schon viel früher an, als wenn ich jemand tatsächlich ersteche oder erschlage oder erschieße. Mord fängt da an, wo ich Beziehung zerstöre, wo ich meinen Nächsten hasse, wo ich mit meinem Nächsten nicht die Versöhnung suche, nicht die Vergebung suche. Da fängt Mord schon an. Und das macht nur auf dem, also diese Gedanken Jesu machen nur Sinn auf der Grundlage von Gottes Definition von Gerechtigkeit. Und Gottes Definition von Gerechtigkeit ist, dass überall da, wo Beziehung wiederhergestellt wird, überall da, wo Beziehung aufblüht, da ist Gerechtigkeit. Und überall, wo Spaltung passiert, wo Dinge zwischen Menschen kommen, da ist keine Gerechtigkeit. Und darum, du kannst nicht allein gerecht leben, sondern nur in Beziehung. Warum sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Warum sagt er das? Diese Person hat doch noch nichts Wirkliches getan. Der Punkt ist, da ist was zwischen Menschen gekommen. In dem Moment, in dem ich eine Frau mit begehrlichem Blick anschaue, die nicht meine Verlobte Hannah ist, kommt was in die Beziehung zwischen mir und ihr. Es zerstört unsere Beziehung. Es bringt etwas zwischen uns. Es baut eine Mauer zwischen uns auf. Egal, ob ich jetzt aktiv wirklich eine Tat verübe oder es einfach nur in meinem Herzen, in meinen Gedanken abgeht. Alles, was Beziehung zerstört, was Spaltung verursacht, was Zerstörung verursacht, ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Zur Feindesliebe sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wetter heute in Moskau. Die Sonne scheint, 22 Grad, herrlich. Nächstes Wochenende regnet und die brauchen da auch Regen. Wetter in Pyongyang, Nordkorea, 33 Grad, herrliches Wetter. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag soll es auch regnen. Regen ist auch gut, dass Pflanzen wachsen können und so weiter. Gott lässt es regnen und Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Gerechtigkeit ist so viel größer als unsere Gerechtigkeitsvorstellung. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, und ganz ehrlich, was ich hier erlebe, kurz, wir sind nicht mal zu unseren Brüdern freundlich. Was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesu Vorstellung von Gerechtigkeit ist so eine fundamental andere als unsere. Für mich bedeutet gerecht, du schlägst mich, ich schlag dich zurück. Für Gott bedeutet, du schlägst mich, du hasst mich, du verdammst mich, du willst nichts von mir wissen. Ich sterbe für dich am Kreuz. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit begegnet Hass mit Liebe. Gottes Gerechtigkeit begegnet Stolz mit Demut. Gottes Gerechtigkeit begegnet Lästern mit Lobeslieder singen. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde hier Gottes Herrlichkeit widerspiegeln und dass wir Gottes Gerechtigkeit widerspiegeln und keine menschliche Gerechtigkeit. Und ihr glaubt nicht, wie sehr es mich frustriert, wenn ich hinkriege, wie hinter Rücken geredet wird, wenn da drüber gelästert wird, was der und der wieder falsch gemacht hat und der hat mich in dem nicht gesehen und hier wurde ich nicht wahrgenommen und hier wurde ich übergangen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass mein Schmerz darüber nichts ist im Vergleich zu dem, was Gott empfindet. Und ich will, dass wir als Gemeinde umkehren. Dass wir umkehren in die Gemeinschaft. Habt ihr gewusst, dass Jesus nicht für alle unsere Schulden am Kreuz gezahlt hat? Bleibt niemand etwas schuldig, was er einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Das steht im Römerbrief. Das ist neuer Bund. Eigentlich hat Jesus doch für alles gezahlt. Ich dachte, ich hätte keine Schulden mehr. Ja, das stimmt. Aber weil ich Gottes Liebe empfangen habe, im Römer 5, Vers 5, heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Darum schulde ich immer Liebe. Wir schulden einander immer Liebe. Und das wird nie aufhören. Und es kommt nicht der Punkt, wo du gerecht genug bist, dass du den anderen nicht mehr lieben musst. Dieser Punkt wird niemals kommen, weil die Definition von Gerechtigkeit ist Liebe. Liebe, die sich hingibt. Liebe, die nicht auf den eigenen Vorteil schaut. Ich habe vor 4 Wochen hatte ich gepredigt, da im Philipperbrief dieser Lobeshymnus auf Christus. Ach, wisst ihr was, ich lese es vor. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Dass Jesus Christus der Herr ist. Können wir bitte damit aufhören, so tun, als seien wir die Herren, als hätten wir erkannt, was richtig, was falsch ist. Es heißt, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es heißt nicht, niemand kommt zum Vater, denn durch die richtige Theologie. Niemand kommt zum Vater, denn durch die richtige Lehre. Niemand kommt zum Vater durch whatever, sondern durch Jesus Christus. Und Jesus Christus hat uns vorgelebt, was es heißt, als Gemeinde miteinander zu leben. Es heißt, füreinander unser Leben hinzugeben, weil wir uns immer diese Liebe schulden. Im 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wie viel von dem, was da steht, trifft auf dich zu? Und das sage ich nicht mit einem verurteilenden, auf eine verurteilende Art und Weise, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das lese, dann sehe ich, dass vieles nicht auf mich zutrifft. weil ich da noch nicht bin. Und es ist okay, dass unsere Früchte noch nicht reif sind. Es ist okay, dass wir noch nicht da sind. Aber lasst uns dem nachjagen. Lasst uns Christus nachjagen in der Liebe. Und ich will dich einladen, dass du das jetzt nochmal liest, hier 1. Korinther 13. Und dir die Frage stellst, im Kontext dieser Gemeinde, wo war ich ungeduldig? Wo war ich unfreundlich? Wo war ich neidisch? Wo habe ich mich aufgespielt? Wo war ich eingebildet? Wo habe ich mich taktlos verhalten? Wo habe ich meinen eigenen Vorteil gesucht? Wo habe ich meine Beherrschung verloren? Wo habe ich jemand etwas nachgetragen? Wo habe ich mich gefreut, wo Unrecht geschehen ist? Wo habe ich mich nicht gefreut, als die Wahrheit gesiegt hat? Wo habe ich nicht ertragen, wie andere Leute mit mir oder mit anderen umgegangen sind? Wo habe ich aufgehört zu glauben? Wo habe ich aufgehört zu hoffen? Und wo bin ich nicht standgehalten? Paulus schreibt an einer Stelle, dass Jesus das Wollen und Vollbringen schenkt. Und darum will ich dir sagen, es reicht, das Wollen zu wollen. Du musst nicht mal wollen. Du musst nur wollen wollen. Du musst nur sagen, Jesus, ich merke, ich will nicht. Ich will dieser Person nicht vergeben. Ich will nicht einen Schritt auf sie zumachen. Aber ich will es wollen. Herr, bewirk du es in mir. Und das reicht schon. Und wenn du es nicht wollen willst, dann bitte ich dich, diese Gemeinschaft zu verlassen. Das meine ich ganz ernst. Du musst es nicht wollen, wie gesagt. Es reicht, wenn du es wollen willst. Aber wenn du es nicht wollen willst, dann ist dein Weg mit uns hier zu Ende. Und Gott liebt dich immer noch. Und wir lieben dich. Aber wir gehen nicht mehr gemeinsam weiter. Und für alle, die wollen, wollen. Lass uns gemeinsam nach vorne gehen. Jesus hat uns als Leitung ein prophetisches Wort für dieses Jahr gegeben, dass der Gemeindekern neu aufgebaut wird, dass er neu erstarkt und dass diese Gemeinde hier wirklich ein Licht ist. Eine Stadt auf dem Berg, weithin sichtbar für alle. Dass hier ein Zentrum ist, wo Menschen Jesus kennenlernen. Wo sie in Gemeinschaft, in echter, liebevoller Gemeinschaft leben. Und ich wünsche mir, dass du dass ihr Teil davon seid, wie Gott seinen Plan mit dieser Welt hier umsetzt. Aber du bist nicht gezwungen. Aber ich bitte dich, sei dabei. Aber wenn du dabei bist, dann ganz. Wie gesagt, wollen reicht. Aber weniger geht nicht. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, einander zu lieben. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben hingegeben hast für deine Feinde. Und Jesus, zeig uns ganz konkret, jedem Einzelnen von uns, wie wir unser Leben füreinander hinlegen können. Jesus, zeig uns auf, wo wir stolz sind, wo wir überheblich sind. Jesus, zeig uns auf, wo wir unbußfertig sind, wo wir nicht umkehren wollen. Und Heiliger Geist, bewirk du es in uns, dass wir wollen, dass wir zurück in diese liebevolle Gemeinschaft wollen. Die erste Gemeinde war dafür bekannt, in der ganzen Stadt, es heißt, sie hatte Gunst bei den Menschen, weil sie so heftig geprägt war von dieser Liebe zueinander. Und das wünsche ich mir für hier. Und das Einzige, was du tun musst, ich spoilere ein bisschen das, was ich in dem zweiten Teil der Predigt bringen werde oder gebracht hätte. Ich weiß nicht, ob ich es noch bringe, aber ich habe es vorhin gesagt, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, nicht ich bin derjenige, der diese Liebe bewirken muss. Nicht ich bin derjenige, der all das schaffen muss, sondern Gott ist derjenige, der es in mir bewirkt. Das Einzige, was ich tun muss, ist wollen zu wollen. Und dann kriegen wir das hier hin, weil Gottes Geist hier am Werk ist. Und darum lasst uns zurückgehen in die Einheit. Lasst uns zurückgehen in das Zusammensein. Lasst uns zurückgehen in die gegenseitige Liebe, in das gegenseitige Aufbauen, in das gegenseitige Unterstützen. Und lass alles andere rausschmeißen, was Werk des Bösen ist. Okay? Ich würde das offene Mikrofon nochmal öffnen. Falls jemand noch einen Gedanken dazu hat, einen Eindruck, dann bitte teilt es. Und wir machen dann so in 5 Minuten Schluss.
Vers in der Bibel, an der Liebe zueinander sollte man euch erkennen. Und das ist das, was ich mal erfahren durfte auf einer Bibelschule. Wir hatten einen Abend, da kam jemand zum Zeugnis geben, hat einen Kumpel mitgebracht, der ihn musikalisch unterstützt hat. Und der war kein Christ. Und danach hat unser Leiter von der Kurzbibelschule erzählt, dass eben dieser Kumpel, dem der am Abend Zeugnis gegeben hat, danach gesagt hat, hey, ich habe noch nie so eine Liebe unter Menschen untereinander gesehen. Und das ist, daran soll man uns erkennen, an der Liebe zueinander, nicht an den Streitigkeiten, nicht an den Punkten, wo wir uneinig sind, wo wir sagen, da stimme ich nicht überein. Nein, man soll uns daran erkennen, dass wir uns lieben, dass wir das raustragen, dass wir die Liebe Gottes in uns tragen, eine Liebe, die nicht von uns kommt, sondern vom Heiligen Geist in uns.
Die Fähigkeit zu der Liebe. die bekomme ich nur, wenn ich selber von Gott annehme. Wenn ich zulasse, dass er mein Vater ist, mich versorgt, mich berührt in all meinen Bedürfnissen. Nur dann kann ich das auch weitergeben.
Kann auch ein Joch sein, wenn ich meine, ich müsste immer irgendwas gerade rücken oder ich müsste was kritisieren oder ich müsste das oder jenes tun, so wie ich meinetwegen von Nachrichten oder Medien mich beherrschen lasse oder mich von Kritik beherrschen lasse oder von Sexualität oder was auch immer, wenn ich mich beherrschen lasse von irgendwas, dann muss ich es einfach für mich prüfen, was ist da los in meinem Herzen. Und Benedikt hatte anfangs schon mal Galater erwähnt und da kam mir jetzt einfach auch das, auch Ermahnungen stehen in der Bibel, Galater 5, Ermahnung zum Leben in der Freiheit des Evangeliums ist es überschrieben. Und für die Freiheit bei Christus, Moment, meine Brille, da steht einfach, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also so ihr wirklich neu geboren seid durch Jesus Christus, seinen Tod, sitzt ihr neben Jesus und könnt darüber herrschen, über eure Sklaverei. Also gebt es ab, weil Jesus will nicht, dass ihr Sklaven seid, sondern er will, dass ihr in der Freiheit lebt. Und egal um was es geht, Jesus ist da, er vergibt euch und ihr könnt neu beginnen und mit einem neuen Geist oder mit einer neuen Liebe das immer und wieder tun. Amen.
Ich habe einfach auf dem Herzen für alle, die ich irgendwo mal hier verletzt habe, wirklich um Entschuldigung zu bitten. Ich will auch jedem Einzelnen vergeben, der mich irgendwo verletzt hat. Und will er wirklich Liebe aussprechen. Genau.
Amen. Vielen Dank für eure Beiträge. Waren kraftvoll. Danke, Samu, dass du uns als Vorbild vorangehst.